Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Sinnplauderei. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Nina Hartmann. Ich bin Rechtsanwältin, Unternehmerin, Buchautorin und vor allem Forscherin am Menschsein, am Frausein und am Glücklichsein. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich lade immer gerne Menschen ein, die was Besonderes zu berichten haben. Und ja, heute freue ich mich ganz besonders, die liebe Dr. Daniela Jäckel-Wurzer eingeladen zu haben. Liebe Daniela, wir beide kennen uns aus dem Verband der Unternehmerinnen in Deutschland. Du bist in Bayern Nord Landesverbandsvorsitzende und ich in Baden. Und wir treffen uns regelmäßig online und auch in Präsenz und arbeiten dort für die weibliche Wirtschaft. Und du bist ganz stark fokussiert auf dem Thema weibliche Nachfolge und Begleitung von Familienunternehmen. Du hast da diverse Bücher geschrieben. Ich habe sie fast alle gelesen, aber das Buch, worüber wir heute sprechen, habe ich noch nicht gelesen. Frauen in der Nachfolge. Und deswegen erstmal ganz herzlich willkommen hier, liebe Daniela.
Dankeschön, Nina. Ich freue mich ganz, ganz arg, hier zu sein. War schon immer, habe ich geliebäugelt und dann habe ich gesagt, wenn das Buch da ist. Und jetzt ist es da. Druckfrisch.
Seit einem Jahr sagen wir immer so, ja,
Ja,
wir warten mal ab, weil wir haben ja noch andere coole Bücher von dir, die es auch wert sind, so in den Fokus gerückt zu werden. Aber natürlich passt das Thema Frauen in der Nachfolge ganz besonders, weil unser Herz schlägt für Familienunternehmen und natürlich ganz besonders dahin, dass wir Frauen unterstützen wollen, in ihre Stärke zu kommen. Und ja, das ist doch ein bisschen was anderes, wenn Frauen in der Nachfolge sind als Männer, oder liebe Daniela, du bist ja da wirklich am Forschen seit vielen, vielen Jahren.
Absolut, absolut. Und ich frage mich ganz oft, wieso die Zahlen nicht deutlich besser werden. Das ist so die große Diskrepanz, die auch sich in dem Buch unglaublich gut gezeigt hat, dass auf der einen Seite wir ganz viele tolle Erfolgsmodelle sehen, auf der anderen Seite aber die statistische Lage immer noch sagt, Riesenungleichgewicht. Also wir gehen aus von 25%, 30%. Und das ist zu wenig, wenn man drauf schaut, wie viel Potenzial weibliche Nachfolge auch hat.
Ja, liebe Daniela, wir haben ja 50% Jungs und Mädchen so ungefähr als Kinder in den Familienunternehmen, aber nur 25% bis 30% übernehmen die Töchter. Das heißt im Prinzip viel weniger, fast halb so viel wie die Jungs. Was sind denn so deine Erkenntnisse, die du vielleicht auch in dem Buch geteilt hast? Warum ist das denn so? Warum übernehmen nicht in den Familienunternehmen 50% Töchter, 50% Söhne?
Da habe ich mir lange wirklich den Kopf drüber zerbrochen, weil man kann ja nicht reingucken. Mein Buch ist so aufgebaut. Ich habe schon vor 10 Jahren das Buch Töchter in der Nachfolge geschrieben. Das war so das Pionierbuch zum Thema. Und jetzt, 10 Jahre später, wurde ich nochmal gefragt und habe die Frauen, die Töchter sind erwachsen geworden, die Frauen in der Nachfolge, dafür auch nochmal 17 Nachfolgerinnen interviewt. Und das sind halt qualitative Daten, die man da hat. Und dann muss man ein bisschen schauen, das ist ein bisschen Interpretation und auch Wissen notwendig. Und natürlich mein Vorteil ist, es ist eine ganz lange Zeit, dass ich diese Betrachtung habe. Also 10 Jahre ist ja quasi eine Langzeitstudie. Und am Ende habe ich für mich herausfinden können, und ich glaube, diese Erklärung stimmt auch, dass es die strukturellen Bedingungen sind, die dafür sorgen, dass Frauen nicht im gleichen Maß nachfolgen, wie das Söhne tun oder Töchter wie Söhne, ne? Also die haben eben auch das Thema Kinderbetreuung, die haben diese Ungerechtigkeit, die von unserer Gesellschaft steuerlich oder auch allein mit unseren Glaubenssätzen vorhanden sind, ne? Frauen in Führung, das geht nicht, oder Kinder und Unternehmertum, das kann man nicht vereinbaren, weißt du ja selber besser als irgendjemand anders, dass es geht. Aber dir sind bestimmt auch lauter Menschen begegnet, die das erstmal kritisch hinterfragt haben und sich das nicht so gut vorstellen konnten. Und ich glaube, da liegt der Kern. Solange wir dieses Ungleichgewicht haben in Deutschland, dass wir nicht überzeugt davon sind, Frauen können auch mit Kindern genauso viel in der Wirtschaft bewirken und genauso frei wirtschaftlich tätig sein wie Männer, solange werden wir immer so ein Gap sehen in den Zahlen auch. Ja.
Ja, ich habe neulich von Professor Nicole Kammerlander einen Podcast gehört. Die ist ja da auch sehr, sehr aktiv am Forschen. Und sie hat so ein bisschen gesagt, früher haben die Väter den Töchtern das nicht zugetraut. Also so gesagt, ja, das ist ja nichts für Mädchen und so. Ich fördere meinen Jungen. Diese Primogenitur, diese Beförderung des männlichen Nachwuchses war sehr stark. Jetzt ist es so, dass die Töchter oft sehr hoch ausgebildet sind. Also die haben ja Betriebswirtschaft studiert, internationale BWL oder Jura oder halt irgendwelche tollen Fundamente. Es ist ganz klar, dass die Töchter auch super ausgebildet werden. Und jetzt hat sie so ein bisschen in dem Podcast gesagt, ist es so, dass die Väter eher so dieses patriarchalisch Fürsorgliche machen, dass sie sagen, ja, meine Tochter, die soll sich da nicht so ärgern, die soll sich nicht so plagen mit der Bürokratie und mit diesem ganzen Thema, die soll lieber ein schönes Leben haben. Und das jetzt mit einem anderen Argument sozusagen wieder auf die Söhne mehr der Fokus gelegt wird, zu sagen, ja, übernimm du das. Du musst ja sowieso für deine Familie allein sorgen. Meine Tochter versorge ich auch. Die ist gut versorgt. Die soll dann noch heiraten, Kinder kriegen und dann hat die ein anderes Leben. Also ist dir das auch begegnet, dass da sowas Fürsorgliches drin ist?
Eigentlich nicht. Was mir begegnet ist, ist das Phänomen, dass die Töchter einsteigen in die Familienunternehmen, in die Nachfolge und dann 1, 2 Jahre dort wirksam sein wollen, muss man sagen, nicht so richtig einen Platz und eine Rolle finden, mit der Kultur fremdeln. Ne? Ganz, ganz oft so, dass einfach die Töchter ganz anders führen wollen und führen als jetzt die Väter oder auch das ganze Unternehmen ausgerichtet ist, dadurch, dass die ja 30 Jahre die Führungskultur geprägt haben. Und dann ist mir ein Phänomen begegnet, dann gehen die raus und sagen, nee, unter den Bedingungen mache ich das nicht, auf gar keinen Fall, das kann ich so nicht. Machen irgendwas anderes, irgendwo studieren in England oder zwei haben sogar ein eigenes Unternehmen aufgemacht, haben sich ne, unternehmerisch betätigt. Und dann sehen die Eltern, ach Mensch, die Tochter, ne, erfolgreich, geht ihren Weg und fragen nochmal und dann kommt die zurück und dann wird die Nachfolge auch richtig erfolgreich, weil die Töchter gestärkt sind, größeres Selbstbewusstsein, das ganze Familiensystem hat aus dem ersten Fail gelernt, macht es jetzt anders und dann klappt die Nachfolge. Und das ist oft damit verbunden, dass die Töchter sagen, aber dann geht ihr raus, ich komme wieder, aber dann bleibt ihr nicht im Unternehmen, dann ganz sozusagen. Und dieses Modell, ich habe das zirkuläre Nachfolge genannt, also oder am Anfang hieß es Hop-on, wie in dem Bus in London. Dann dachte ich mir, das klingt jetzt fast ein
Habe ich auch schon
bisschen
in
nach.
Berlin gemacht.
Genau. Und dann dachte ich, nein, das nenne ich als alte Systemikerin, nenne ich das wissenschaftlicher. Und jetzt heißt es zirkuläre Nachfolge. Und da zeigt sich dieses Selbstbewusstsein der Töchter, reinzugehen. Und wenn ich merke, hier kann ich nicht wirken, hier kann ich keinen Mehrwert stiften, wieder rauszugehen, nochmal ein paar Runden zu drehen, außerhalb sich zu stärken, sich selbst zu erfahren und dann aber recht wirksam wieder reinzukommen. Und das finde ich ganz grandios. Das ist mir eher begegnet.
Okay,
Also
ja,
das
das ist
ist, ja.
auch ein wichtiger Aspekt, ja, und eine wichtige, ja, ganz, ganz wichtig auch, dass man dann, wenn man selber stark ist, natürlich viel mehr bewirken kann und auch die Eltern mehr überzeugt. Das ist ja immer dieses Thema. Im Familienunternehmen sind ja die Eltern nicht nur die liebenden Eltern, die sich fürs Kind alles Gute wünschen, sondern du wirst ja immer gemessen, ob du gut genug bist fürs Unternehmen und ob du da reinpasst. Und oft haben ja die Eltern auch Zweifel, Zweifel, die sie auch in sich schon hatten und die sie dann projizieren oder die sie halt haben, weil Kinder, das heißt ja immer, unter deutscher Eiche wächst nichts oder so. Also wenn du so einen Übervater hast, weißt du, du bist so ein Kind, kriegst halt keine Sonne und keine Kraft ab und du musst erstmal raus in die Sonne, um zu wachsen. Das ist ja das, was du gerade beschrieben hast, ja.
Hat ja auch die Tini, die Christina Diampuello, unsere Präsidentin, habe ich auch im Buch interviewt. Und die hat das so schön erzählt von der Nachfolge, dass sie hat so gesagt, man muss sich das einfach mal vorstellen, wie es auch für die Eltern ist. Es ist wie ein Baby abgeben, wie das eigene Kind loslassen, so ein Unternehmen abzugeben. Das fand ich auch nochmal eine tolle Perspektive, dass es für beide Seiten wahnsinnig schwer ist. Und in dieser großen Emotionen-Gemengelage, da einen geraden Weg zu finden, das ist wirklich fast ein Kunststück, ne? Und da finde ich diese Lösung, wenn es heute nicht ist, einfach nochmal 2 Jahre zu warten und dann nochmal, das finde ich eigentlich ganz charmant. Jeder hat Zeit, sich zu reflektieren, sich zu entwickeln, ja.
Ja, das ist natürlich eine, es hat was viel mit der Rollenidentität zu tun, weißt du, ich
Genau.
sehe das ja bei meinem Vater, die Rollenidentität ist, ich bin Unternehmer. Weißt du,
Ja.
der richtige Unternehmer, der hat ja gar keine so richtig vielen Hobbys und wenn er die hat, dann nur, weil sie dem Unternehmen nützen. Also irgendwie ist ja alles
Genau,
immer
was
um
Netzwerk
Unternehmen.
ist und ja, genau.
Ja, weißt du? Und dann, was mache ich denn dann? Wer bin ich denn dann noch, wenn ich da draußen bin? Es gibt ja nicht Unternehmer AD oder Chef AD oder so, weißt du, so wie in diesen, ja, politischen Ämtern, sondern du bist dann einfach niemand mehr irgendwo für dich. Und dieses, das sich
Ja.
auch selbst aufzufangen, psychologisch, fällt wohl Frauen, die abgeben, leichter als Männern. Aber es geben ja leider nicht so viele Frauen ab, weil wir
Ich
ja da
wollte
auch wieder zu
sagen,
wenig
ja.
haben.
Also da müssen wir auch noch mal zu forschen, weil ich glaube das nicht. Ich glaube
Glaubst
nicht,
du nicht?
dass die Frauen, nee, wenn die genau in der gleichen Position sind wie die Männer, also wirklich Jahrzehnte ein Unternehmen geleitet haben, dann können die auch nicht leichter abgeben.
Okay,
Ich glaube,
weil
das ist eine Illusion.
war das nicht in deinem Buch, wo ich gelesen habe, dass Frauen teilweise leichter abgeben können? Ich weiß es nicht, ist aber auch schon eine Weile her. Ja, es kommt ja sich sehr sicher auf das drauf an, wie die Frau sich auch außerhalb des Unternehmens definiert. Viele Frauen sind ja auch ehrenamtlich ganz engagiert, weißt du, haben da großen Impact-Anspruch an das, was sie aus ihrem Leben gestalten wollen. Und dann fällt es natürlich leichter zu sagen, ja, dann mache ich jetzt meinen Fokus darauf, auf meine Stiftung oder auf mein Engagement irgendwo und dann ist es auch stimmig, ja.
Ja, wenn es halt eine Vollblutunternehmerin ist, dann hat die aber gar nicht so viel Nebenschauplätze.
Ja.
Auch eine Frau, sage ich mal, muss in eine Führung von einem Unternehmen sehr viel Zeit investieren und sehr viel Fokus. Deswegen sage ich, da kann man an der Vergleichbarkeit der Geschlechter bei der Frage, wer übergibt leichter, da kann man noch mal gucken.
Kannst ja dein nächstes Buch dann drüber schreiben.
Ja, in 10 Jahren.
Erstmal dieses geboren. Erzähl mal, Frauen in der Nachfolge, was, über was hast du geschrieben? Was waren deine Erkenntnisse? Wen hast du interviewt? Du hast gesagt, Christina Dimpuello hast du drin, unsere VDU-Präsidentin. Wer ist
Genau.
noch dabei?
Na, zum Beispiel die Anna Meusert, ich kann es ja mal rüberholen,
Ja, hol's mal her.
mal die Liste zeigen. Ne? Es sind ganz spannende Frauen drin, diesmal jünger als bei der letzten Runde. Und was man auch sagen kann, ich habe die sehr viel leichter gefunden. Beim letzten Mal, da gab es so wenige weibliche NachfolgerInnen, dass ich wirklich suchen musste und fragen musste und da habe ich schon gedacht, oh Gott. Und diesmal war das, hatte ich zu viele. Da habe ich dann zum Schluss Absagen verteilen müssen. Was für eine luxuriöse Position, ne? Also ich kann ja mal gucken. Eva Valentina Kempf, Anna Meusert, Marie-Christine Ostermann, Diana Polster, Lynn Rose, Gerda Söhngen, Karin Spalik, Jeanette Spanier-Stark, Milene Starke, Sina Thomas, Dr. Anna Weber, Baby One. Also es sind Namen, die du liest in meinem Inhaltsverzeichnis, wo du dann auch sagst, ah ja, genau. Ne? Also das war mir
Ja.
wichtig, wirklich da wirklich repräsentative Stimmen auch zu finden, die schon in der Nachfolge fix verankert sind, also die auch schon eine Weile führen. Weil wenn die gerade erst auf dem Weg sind, dann war ich mir unsicher, ob dann die Aussagen wirklich für die weibliche Nachfolge stehen können.
Ja.
Genau, und das waren unglaublich spannende Gespräche. Ich hatte ganz viele Notfallnachfolgen, also die mich auch berührt haben, die Geschichten, wo ich hinterher oft gedacht habe, oh Gott, ich bin bestimmt eine starke Frau, aber hätte ich das geschafft, hätte ich das auch so gemacht, hätte ich das durchgehalten, da war ich sehr beeindruckt. Und ganz verrückte Geschichten, wenn man Christinas Geschichte sieht, die ja über Nacht die Absage für die Nachfolge bekommen hat, weil ihre Eltern einfach so, ne, verkauft haben und die dann einen Teil aus diesem Unternehmen, 100-jährigen Unternehmen nehmen und sagt, okay, ich mache ein Start-up draus und das ist jetzt so erfolgreich. Also wirklich auch kuriose Geschichten, ja, wo man viel draus lernen kann und vor allen Dingen eins, Mut braucht man und es geht immer weiter. Das habe ich gelernt. Also Stellen von diesen Interviews, da sind so Stellen drin, wo man denkt, so, und jetzt geht es nicht mehr, oh mein Gott. Und trotzdem finden sich Lösungen, es finden sich Menschen, die helfen, die Mitarbeitenden sind unglaublich wichtig. Und dann wird es doch noch eine Erfolgsgeschichte. Und das hat richtig viel Spaß gemacht, dem zuzuhören. Ja.
Ja, das glaube ich. Ich kenne nicht alle Namen, die du gesagt hast. Milene Starke kenne ich natürlich gut. Die hatte ja auch so eine quasi Notfallnachfolge. Aber die ist ja jetzt mittlerweile digitale Staatssekretärin in
Politik.
Thüringen, gell? Das ist ja auch krass,
Ja.
ja.
Und die Milene hat den Satz in meinem Buch geprägt. Die hat, ich versuche zu zitieren, aber das mache ich bestimmt falsch. Die hat gesagt, in Bezug auf das Thema Netzwerke, da haben wir drüber geredet, welche Netzwerke nutzt du? Und da meinte sie so, sie ist in einige der wichtigen in Thüringen, in Erfurt gar nicht reingekommen. Da hat man ihr die Tür vor der Nase zugeschlagen, weil sie eine
Okay.
Frau ist. Und dann hat die gesagt, dann habe ich gedacht, dann gründe ich mein eigenes Netzwerk und mache mein eigenes Ding. Und dann in ein paar Jahren, ne, finde ich meinen Weg in das Netzwerk. Da müssen die mir die Tür aufmachen. Und da musste ich so lachen, so ein bisschen, als sie dann berufen wurde, Ministerin zu werden, weil da hat sie die Tür aufgemacht. Ne? Das hat dann mal gut geklappt. Und das ist auch so ein Vorbildbeispiel für Mut und Eigenständigkeit. Und wenn mir der Weg geradeaus versperrt ist, dann biege ich halt rechts ab und komme auch an den Punkt, wo ich hin will. Echt schön.
Ja, echt wunderbar. Und sie
Powerfrau.
hat echt so viel auch zu erzählen. Als Frau in Ostdeutschland, es ist ja sehr speziell und dann noch im digitalen Bereich, ja, MINT-Frau.
Ja.
Also wunderbar. Und du hast das Buch aufgebaut mit den einzelnen Interviews und dann mit den Erkenntnissen daraus.
Also das war beim letzten Buch schon so, da waren wir ja recht blauäugig, sind wir da reingetapst und haben uns gefragt, wie ist denn eigentlich weibliche Nachfolge und haben mal 100 Fragebögen rausgeschickt. Und die Leute oder die Frauen haben dann angekreuzt, ja, wir wollen ein Gespräch. Und da sind wir hingefahren und haben die Frauen interviewt, Annette Röckel und so. Also Antje von Dewitz, wenn ich heute daran denke, an unsere kleine Deutschlandtour, denke ich mir, wir waren so naiv, aber wir waren mutig. Und
Ja,
mutig scheint
super.
irgendwie immer zu funktionieren. Und dann haben wir diese Interviews verschriftlicht und haben Profile geschrieben von den Frauen. Und das, was wir gelernt haben aus dem, was die uns erzählt haben, haben wir in so einen kleinen Theorieteil vorne in das Buch gepackt. Und so habe ich es jetzt einfach wieder gemacht. Weil es ja wie die Zweitauflage ist. Und dann dachte ich, na, dann spiegle ich diesen Aufbau. Und das war auch gut so, weil dann so eine ganz besondere Vergleichbarkeit entstanden ist, ne? Manche Dinge konnte ich dann so betrachten vor 10 Jahren und heute, und da kann man viel draus lernen.
Was waren denn so Beispiele von Erkenntnissen, die du daraus hattest?
Also ein großes Beispiel ist diese Freiheit, die da ist. Also vor 10 Jahren noch haben die Töchter sich ganz klein machen müssen, um in die Nachfolge zu gehen. Also du musstest quasi der bessere Sohn sein, um diese Position machen zu können. Ne? Ich habe Frauen gehabt, die durften keine Kinder kriegen. Ich hatte Nachfolgerinnen, die haben lieber nicht geheiratet, weil sonst ist der Mann dann auf dem Chefsessel. Also die haben einfach so ihr Leben so anpassen müssen. Und das ist gar nicht mehr da. Also heutzutage machen Nachfolgerinnen, leben ihr Leben und versuchen, das Unternehmen zu integrieren oder umgekehrt. Aber es ist eine sehr viel größere, also man sieht viel mehr die Nachfolgerin in diesem Tun und in dieser Unternehmung. Das ist auf jeden Fall ganz neu. Und was neu ist, das ist mir auch erst im Schreiben klar geworden. Vor 10 Jahren gab es nicht LinkedIn und so. Also das gab es schon, auf jeden Fall. Aber das war noch nicht diese Nutzung wie heute, wo man einen Postingplan hat und sich vernetzt und so. Und das nutzen natürlich jetzt die Nachfolgerinnen ganz, ganz aktiv. Und dadurch sind die alle miteinander verbunden und helfen sich und tauschen sich aus. Das ist ein riesen Wissenstank, dieses LinkedIn, wo man halt auch Informationen auf schnellem Weg bekommt. Denn diese Welt ist einfach so komplex. Also wer kann denn immer auf dem aktuellen Stand bleiben? Das hat sich verändert. Also dieses Miteinander. Und dadurch, als ich das erste Buch geschrieben habe, da waren Nachfolgerinnen wie so eine Sensation, ne? So, oh, eine Nachfolgerin. Und dann hat sich jede Zeitung draufgestürzt, wenn da mal eine war, die übernommen hat und was Schönes zu erzählen hatte, dann war das so. Und das ist nicht mehr so. Durch diese Netzwerke und diese hohe Sichtbarkeit haben Nachfolgerinnen so ein Selbstverständnis bekommen, ne? Also das ist klar, kann eine Frau auch übernehmen. Und dann fallen einem gleich so 10 Beispiele ein von Frauen, die es wirklich gut gemacht haben. Und das tut uns gut. Ja, ne? Dann kann auch niemand mehr sagen, ja, das geht gar nicht, dass Frauen das machen und schon gar nicht mit Kindern, weil einfach da so viele sichtbare Beispiele sind, dass es wohl geht und dass es sehr gut geht.
Ja, da bin ich auch echt froh drum, ja. Und die sozialen Medien befördern das auch wirklich. Also wenn man an Alicia Lindner denkt oder so, die ist ja auch sehr, sehr präsent. Natürlich Christina Di Puello mit ihren 30.000 Followern, die sie jetzt wahrscheinlich schon hat. Oder Alexandra Kohlmann ist sehr aktiv. Also die zeigen sich sehr viel, nutzen das so, die sozialen Medien bewusst und verstecken ihre Kinder auch nicht. Weil ich glaube, früher war das auch immer so dieses Thema, man sollte eigentlich zu Hause die perfekte Mutter sein und im Geschäft die perfekte Unternehmerin und irgendwie gab es da nicht so die Schnittstelle. Also ich habe jetzt schon ein paar Blogs und Podcast-Artikel gemacht über den Mann der Unternehmerin, weil das ist ja auch so ein Thema. Was soll denn der sein? Was hat der denn für eine Rollenidentität? Weil auf der einen Seite soll er wahrscheinlich total erfolgreich sein, damit er auf Augenhöhe ist, aber auf der anderen Seite soll er auch ihr den Rücken frei halten, damit sie die Nachfolge antreten kann. Und es passt ja nicht gut zusammen. Das heißt, man hat verschiedene Beispiele, wo der Mann zu Hause geblieben ist oder halt, wo man dann halt extern sich Unterstützung geholt hat oder man hat halt die Mutter oder Schwiegermutter. Irgendwer springt immer ein, aber es sind immer so Individualmodelle. Während früher war klar, der patriarchalische Unternehmer hatte seine Frau, der hatte seine idealerweise 4 Kinder, da hat sich die Frau zu Hause gekümmert, sie hat ihm den Rücken freigehalten, hat immer repräsentiert, wenn es sein musste, hat die Nachfolgegeneration aufgezogen und hat natürlich selber keine LinkedIn-Posts gemacht oder irgendwelche Sichtbarkeitssaltos, sondern die war halt die Frau von fertig Feierabend und so war die Rolle und das hat sich geändert. Aber auch die Nachfolger haben oft Frauen, die nicht unbedingt so beruflich ganz so aktiv sind, außer sie haben dann keine Kinder. Aber was macht denn die Unternehmerin, die Nachfolgerin mit ihrem Ehemann? Habt ihr da auch mal recherchiert? Weil das finde ich spannend.
Also, ich würde sagen, fast die Hälfte in dem Buch. Also, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe gesagt, ich habe junge Nachfolgerinnen im Buch drin. Da ist eine größere Zahl derer, die noch keine Kinder haben, die aber sehr klar über ihre Rolle und ihr Familienbild auch reden. Aber da ist es noch nicht live geschalten quasi. Aber hier sind ganz viele drin auch, die einfach Rollentausch gemacht haben. Also die einen, wo einfach der Mann sich hauptsächlich um die Familie kümmert, die haben natürlich dann auch einen Beruf, ne? Teilweise sind die auch, haben die auch ein Unternehmen. Aber ansonsten ist das ganz klar besprochen vorab, dass der Mann sich um diese Care-Welt, diese Care-Aufgaben kümmert. Und das ist auch okay. Und das ist auch eine Neuerung, das gab es im letzten Buch noch gar nicht, dass da ein Ehemann ist, der sagt, er macht Haushalt, Kinder und alles drumherum. Auf keinen Fall, ne? Und dann haben die natürlich ein ausgeprägtes Unterstützungssystem, Kinderfrauen, Au-pairs, was auch immer zu einem passt, nicht wahr? Da muss man auch ein bisschen gucken. Ja, das ist, hat sich auch gedreht. Also die Rollen sind nicht mehr so starr im familiären Bereich, wie sie noch vor 10 Jahren waren. Wo auch, also ich habe es auch auf Podien, wo ich gesprochen habe über das Thema erlebt, dass Männer oder Partner angegriffen wurden, die die Familienaufgaben, die Hausmann waren quasi, wurde ein bisschen abfällig geredet. Super schade, weil das ist einfach so, ich finde, das ist so groß, wenn man flexibel bleibt in den Rollen und das nicht mit so einem Geschlechterding kombiniert. Ja.
Ja, das ist sehr, sehr spannend. Also ich hätte bei meinem Vater mit so einem Hausmann nicht ankommen müssen und dann vor 33 Jahren und sagen, du, ich mache die Nachfolge und ich habe hier einen Mann, der hält mir den Rücken frei und zieht unsere 5 Kinder oder was groß. Das wäre überhaupt nicht geduldet worden. Also das hätte man geduldet, aber dieser Mann hätte in der Familie ja kein Bein auf den Boden gekriegt. Da wäre ja immer nur so belächelt worden und der hätte ja mit seinem Selbstvertrauen dann gleich zum Psychiater einziehen können. Also das wäre damals überhaupt nicht gegangen. Wir haben uns das ja selber aufgeteilt. Ich habe ja die Nachfolge auch nicht. Ich habe ja mit meinem Mann ein eigenes Unternehmen gegründet. Aber wir haben uns da immer unterstützt. Und das war für meinen Mann, der ja auch 63er Jahrgang ist, ist jetzt auch nicht so der Jahrgang, wo das schon so gang und gäbe war. Für den war immer klar, dass wenn ich geschäftliche Kontakte habe oder jetzt auch in der Verbandsarbeit tätig bin, dass er da auch genauso macht wie ich. Aber halt, wir haben uns das schon ein bisschen aufgeteilt, auch so nach Stärken, aber da war nie so dieses, du bist doch die Frau, du musst mir hier den Rücken frei halten, sondern wir haben uns da immer auf Augenhöhe unten bewegt, ja.
Und das geht oft auch gar nicht anders, weil wenn man die Terminkalender der Nachfolgerin, also Unternehmerin, muss man ja sagen, anschaut, die können kaum noch balancieren. Was eine Beobachtung ist, die ich gemacht habe bei auch vielen, die sind, die strukturieren die Führung ihrer Unternehmen sehr früh und sehr konsequent um. Also eine Christina Diampuello zum Beispiel, die kann nicht Deutsche Dienstrat führen und Präsidentin vom VDU sein, wenn sie nicht abkömmlich ist in ihrem Unternehmen. Ne? Die hat ihr Führungsteam und das hat die so aufgestellt, dass das eigentlich ohne sie läuft. Und das habe ich bei ganz vielen Interviews gesehen, dass die das genauso gemacht haben. Das heißt, Unternehmerinnen sind abkömmlicher, ne? Müssen nicht immer da sein, damit der Laden läuft, sondern ihre Hausaufgabe eins ist, sie bauen das so auf, dass sie halt auch, dass es auch ohne sie läuft. Und ich sage immer, das ist so das erste Qualitätsmesskriterium, was man hat. Wenn ich 3 Monate weg sein kann und mein Unternehmen läuft einfach weiter und hat gute Zahlen und alle sind happy, dann habe ich irgendwas richtig gemacht. Ne? Das muss man schon sagen. Ich habe zum Beispiel auch, das war spannend, Daniela Tigges interviewt vom Familienhotel. Und die hat das richtig als persönliches Experiment betrieben. Die hat 2 Kinder und hat gedacht, sie würde mit denen unglaublich gern einmal im Ausland leben, weil die Tochter auch so sprachbegabt ist und so. Und dann hat die ihre Sache, hat ihre Belegschaft darauf eingeschworen, hat so ein paar Notfallkontakte etabliert, Anwälte zum Beispiel und auch einen Berater. Da konnten die Mitarbeitenden anrufen, falls irgendwas gewesen wäre, und ist weg gewesen und hat so ein Sabbatical gemacht. Und das hat super funktioniert. Sie meinte, einer hat mal angerufen und das war ihre Mutter, die wollte irgendwas sagen auf dem Notfallhandy. Ansonsten haben die das einfach gut gemacht. Und es war viel schwieriger, dann nach 3 Monaten wieder da zu sein, weil man einfach gar nicht gebraucht wurde. Sie musste sich erstmal wieder Aufgaben suchen. Und was sieht man, ist oft nur in unserem Kopf diese Idee, dass wir immer da sein müssen, 24 Stunden, dass wir nichts anderes machen können. Also das ist in dem Buch auf jeden Fall auch widerlegt, ne? Und die meisten, Milene oder Christina Diempuello oder so, die haben einfach auch noch ein Leben neben dem Unternehmen. Und wenn man den Rest klug aufstellt, auch Marie-Christine Ostermann, die führt ja die Familienunternehmer auch nicht einfach so am Wochenende, ne? So muss man mal sagen. Also das ist das Tolle. Unternehmerinnen zeigen uns, dass Dinge gehen, von denen wir immer gedacht haben, das geht ja gar nicht. Ne? Das ist unser Kopf ist nämlich das Problem oft. Und das finde ich super spannend. Ja.
Ja, das glaube ich, dass das ein wichtiges Experiment ist und ist ja auch Teil des Risikomanagements, weil es kann ja jedem mal was passieren. Und wenn du dein Unternehmen komplett auf dich ausgerichtet hast, dann lastet es auf dir selber. Aber es ist natürlich auch eine Achillesferse fürs Unternehmen, dass du auch immer da standhaft bleibst, ja.
Genau, dir darf nichts passieren. Wie oft bin ich in Unternehmerfamilien für die Familienverfassung und man sagt mir ja, also auf dem Senior sind doch 100% aller Anteile geschrieben und wir haben auch keinen Notfallplan. Denke ich mir immer, hoppala, da darf aber wirklich, ne, nicht alle in ein Flugzeug steigen oder nicht alle in den Weihnachtsurlaub in einem Auto fahren. Ne? Und das ist, also das Unternehmerinnen denken da ganz anders. Also da merkt man wirklich, eine ganz andere Herangehensweise an das Thema Führung. Die haben auch alle super erfolgreiche Konzepte in ihren Unternehmen. Die sind nach der Übernahme immer positiv gewachsen, haben sich entwickelt, neue Märkte, neue Kunden, neue Produkte, neues Design, eine neue Marke, definiert. Und die haben in den Interviews immer den Satz gesagt, ja, das bin ja nicht ich allein. Das sind ja meine Mitarbeitenden. Ich bin ja nicht allein, ne? Wir machen das ja zusammen. Das war wirklich der Neben Man braucht Mut, war das der meistgenannte Satz, wenn ich gefragt habe, woran erkenne ich Ihre Handschrift hier? Das ist ja nicht nur meine Handschrift. Ne? Und das ist so dieses Mindset von Unternehmerinnen, die einfach ganz andere Idee haben von Führung, von Wirkung und von Erfolg. Nämlich so gemeinsam. Ne? Die führen auch alle im Tandem. Ich glaube, ich habe 2, die wirklich die Geschäftsführung alleine machen. Der Rest hat irgendjemanden neben sich und den haben die haben die selber gefunden und ausgewählt, zwar ganz bewusst, ne, zu sagen, okay, meine Stärken sind das, das, das und das, was ich nicht kann, dann nehme ich mir jemanden, der genau das abbildet. Finde ich einfach eine schöne, zukunftsweisende Art von Unternehmen führen.
Ja, das passt auch alles wunderbar zusammen, gell? Wenn ich mich rausziehen kann aus dem Unternehmen und über mehrere Monate oder ein Jahr weg kann, dann heißt es das ja, dass wenn ich dann da bin, dass ich dann auch Zeit habe, mir wirklich große strategische Themen auch vorzunehmen und dort dran zu arbeiten. Und das machen, glaube ich, viele Frauen, dass sie wirklich ihre Schwerpunkte setzen können, ihren Pinselstrich. Ich sage immer, jede Generation hat ihren Duktus, die sie ins Familienunternehmen bringen. Und die kann dann einfach, ja, sage ich mal, ihren Schwerpunkt beim Thema Nachhaltigkeit, beim Thema internationale Ausweitung, bei was auch immer sie sagt, das möchte ich jetzt angehen. Da hat sie dann auch den Rücken frei, um das zu machen, weil wenn du immer im Hamsterrad nur rennst, weil er alles von dir abhängt, dann kommst du natürlich nie zur Ruhe, um diese Themen zu beackern.
Absolut, absolut. Und ich liebe das, es gibt dieses Modell von Stefan Mehrath, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat Urwaldmodell in einem seiner Bücher einfach mal aufgezeigt. Also ganz unten, die mit der Machete machen die Arbeit, in der Mitte mittleres Management, ne, hält so die Stange, ist so die Tomate im Sandwich. Und ganz oben ist der Unternehmer oder die Unternehmerin. Und die hat ja wirklich den Weitblick in diesem Urwald, weil sie ganz oben auf der Spitze sitzt. Und dann ist es einfach auch deine Aufgabe, die Strategie zu machen und Visionen zu haben und Ziele vorzugeben und auch ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Wenn du da immer runterkletterst in den Urwald, weil du nicht das Vertrauen hast, dass deine Leute da unten den Job richtig machen, ja, wer sitzt denn dann da oben und macht Zukunftsarbeit? Nämlich keiner. Und ja, da hat er auch, er ist, glaube ich, insolvent gegangen damals, weil er immer wieder runtergeklettert ist. Also bildlich, ne, in seinem Buch. Der arbeitet das so auf. Was ist eigentlich schiefgelaufen? Und deswegen, also machen die Unternehmerinnen in meinem Buch das ja genau richtig. Die haben den Freiraum, um Visionen zu haben, um Strategie, um den Markt zu beobachten, um Netzwerke zu knüpfen und sich auch politisch zu engagieren. Denn wenn wir Frauen nicht an diesen Tischen sitzen, für uns denkt doch keiner mit. Da sitzen ja nur Männer, die denken ja nicht, ja, was brauchen eigentlich Frauen, damit sie im Unternehmertum erfolgreich sein können. Da müssen wir uns schon selber hinsetzen. Das weißt du selber. Wenn du da nicht sitzt, passiert erstmal gar nichts.
Nee,
Ne?
nee, ja.
Genau. Ja.
Nee, super. Ja, Daniela, vielleicht mal noch so ein bisschen in Richtung Abschluss vom Podcast. Was glaubst du denn, wie das weitergeht in der Zukunft? Glaubst du denn, dass wir mehr Prozente schaffen, dass mehr Frauen in die Nachfolge gehen? Oder was muss sich verändern, damit sie das tun?
Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft einfach verstehen, dass dieser Ausschluss von Geschlechtern oder das, was wir immer, diese Glaubenssätze, die wir haben, das geht nicht, weil, dass das uns sehr behindert, dass wir daran einfach arbeiten müssen, dass wir ganz selbstverständlich Vielfalt, sei es jetzt Geschlechter, Alter, Kultur, integrieren in unsere Überlegungen. Ne? Uns geht es ja wirtschaftlich als Deutschland auch nicht besonders gut. Wir werden immer älter als Gesellschaft, wir haben keinen Nachwuchs und wir haben keine Ideen. Das heißt, es ist eigentlich nicht so ein Thema nur für FamilienunternehmerInnen, sondern ein Gesellschaftsthema. Wie können wir wieder innovativ sein? Wie können wir gute Leute fördern? Und wie können wir aufhören, in so starren Grenzen zu denken? Das ist, glaube ich, ja, das habe ich auch im Buch geschrieben. Das wäre so mein Wunsch. Und dann wären auch die Zahlen besser, weil wir endlich zum Beispiel diese Gesetzgebung, ne, wie lange reden wir schon darüber, über dieses Ehegattensplitting-Gesetz oder so, oder darüber, dass es gar keinen Sinn macht, wenn Elternzeit auf Mann und Frau unterschiedlich aufgeteilt ist. Das wird vielleicht im Tun nicht so problematisch sein, aber es ist ein Zeichen nach außen. Das zeigt immer wieder nach außen, ja, Frauen und Männer sind unterschiedlich. Und da müssen wir alle gemeinsam, glaube ich, ein anderes Denken entwickeln. Und dann wären auch die Zahlen besser.
Das wäre schön, gell?
Ja, das wäre wirklich schön. Ja, genau.
Nee, toll, dann mache ich jetzt noch eine kleine Werbung rein und dann ziehe ich noch ein Fazit aus unserem Podcast.
Mach das mal.
Ich mache das jetzt mal.
Jetzt kommt Werbung.
Vielleicht spürst du es längst. Da ist mehr Kraft in dir, als du gerade lebst. Mein kostenloser Petit-Test-Test zeigt dir, wo alte Muster dich klein halten und wie du deine Tigerkraft wecken kannst. Die Tigerkraft steht für deine Präsenz. Deine Klarheit, deine ungezähmte Energie. Und manchmal braucht es nur einen leisen Impuls, wie das Rotkehlchen, das dir mit Herzenskraft den Weg weist, um die Tür zu deiner Freiheit zu öffnen. Nimm dir ein paar Minuten für dich. Der Test ist kostenlos, ehrlich und kann der erste Schritt zu mehr Selbstvertrauen und Sicherheit sein. An alle Männer, gebt diesen Link an Frauen weiter, die ihr schätzt. Den Test findest du in den Shownotes. Ja, schön, dass ihr hier bis zum Schluss mit zugehört habt. Und liebe Daniela, vielen Dank für den Einblick in dein Buch Frauen in der Nachfolge. Also kauft euch das Buch, wenn ihr Lust habt und schaut da rein. Es lohnt sich auf jeden Fall, viele Geschichten, Role Models mitzunehmen, denn Role Models gab es früher nicht und jetzt gibt es sie. Und lasst euch inspirieren, schaut euch an, was es für Möglichkeiten gibt, was für tolle Frauen das gemacht haben mit der Nachfolge, weil Nachfolge ist ja viel Verantwortung, ist viel Bürde, ist auch geiselhaft, was die Wegzugsbesteuerung angeht und so weiter. Aber es bietet halt ein Megapotenzial. Nachfolge bedeutet auch Gestaltungsmacht und es bedeutet auch gesellschaftlich was bewirken zu können. Wir merken das an vielen Nachfolgerinnen wie Christina Diempuello, die Präsidentin ist beim Verband der Unternehmerinnen, oder Marie-Christine Ost Mann bei den Familienunternehmern, dass es Frauen gibt, die jetzt Verbände führen, die dort ganz aktiv sind, die politisch ganz viel am großen Hebel sitzen. Und das ist das, was auch die Welt verändert. Und ich freue mich über ganz, ganz viele Frauen, die in ihre Wirkungskraft kommen. Und in die Nachfolge zu gehen, ist ein Teil dieser Wirkungskraft. Also von daher, schaut euch das an, schaut Frauen anders an, die Unternehmen führen. Und ja, arbeitet dabei mit uns mit, dass wir eine Gesellschaft haben, in der beide Geschlechter ganz viel mitwirken können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch auf meinen anderen Kanälen vorbeiseht. Ihr findet meinen Blog auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de. Ihr findet mich unter dem Stichwort Sinnplauderei auf YouTube, Facebook und Instagram mit täglichen Reels und Shorts und Kurzfilmen und Beiträgen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Reinstöbern.